Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 plus on air. Und wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen immer mal wieder drüber geredet. Wir haben es immer wieder angeschnitten und es ist auch das beherrschende Thema im Moment in der Bundesliga. Da führt aktuell absolut kein Weg dran vorbei und es ist die große Krise, ja, man muss es schon so sagen, des FC Bayern München. Das ist seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder so, dass sich sehr, sehr viele negative Schlagzeilen um die Münchner, um den Rekordmeister ranken und rangeln, ja, und quasi jeden Tag was Neues reinkommt. Und auch sportlich läuft alles andere als gut. Es sind schon 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Borussia Dortmund. Und wer könnte da besser mit mir drüber reden als Manuel Beda, talentfrei 92 aus der 90-Plus-Redaktion. Moin Manu, freut mich, dass du noch zu so später Stunde Zeit gefunden hast, um über vielleicht ein Thema zu reden, worüber du gar nicht so gerne reden möchtest, vielleicht, weiß ich nicht.
Naja, doch, schon. Ich denke, das ist ein Thema, das ich in den letzten Wochen auch in den letzten Podcasts beredet habe. Ich denke, da gibt es noch einige Themen, die wir heute Abend anreißen können.
Wie ist denn das eigentlich für dich? Beschäftigt dich das? Nimmt dich das auch so ein bisschen mit, als Fan vielleicht auch? Oder aus journalistischer Sicht, beziehungsweise aus Blogger-Sicht, wahrscheinlich jetzt nicht so, aber jetzt so privat, wie merkst du das im Alltag?
Nee, es sind schon, also auch aus Blogger-Sicht, ich finde schon, dass da Themen aufkommen, die man analysieren kann. Und es fällt einem in der Hinsicht, wenn man kritisiert, auch manchmal tatsächlich ein bisschen einfacher, wenn man den direkten Bezug dazu hat. Im Alltag natürlich, man ist ein bisschen häufiger, na, ich sag's mal so, man ging mit dem Gefühl in Spiele vor einigen Jahren noch oder unter Guardiola auch in der letzten Saison in manchen Phasen, wo man wusste, es kann einfach nicht viel passieren. Und dieses Gefühl hat sich jetzt gerade in dieser Saison so ein bisschen verabschiedet. Also man hat das Gefühl, dass Bayern wieder zwar immer noch ein europäisches Top-Team ist, aber ein schlagbares und eben verwundbar ist. Und das ist einfach auch so, dass man wirklich vorm Spiel, wenn man manche Aufstellungen sieht und wenn man wiederkehrende Spielstilmittel sieht, die schon mal nicht funktioniert haben, dann merkt man schon, okay, das wird wieder ein zähes Spiel, wird wieder ein schwaches Spiel und man muss sich wieder ärgern. Und dieses Gefühl begleitet einen dann schon zwischen den Spielen und in der Vorbereitung auf die Spiele. Und das merkt man dann definitiv doch.
Ist das nicht irgendwie komisch? Also wir alle oder in der Fußballbranche haben sich ja gefragt, ob der FC Bayern überhaupt nochmal irgendwie geschlagen werden kann oder in der Meisterschaft besiegt werden kann. Ist das dann nicht wieder komisch, so ein bisschen in dieses Spiel zu gehen und zu denken, boah, wir müssen alles geben, um zu gewinnen?
Ja, dass dieser Punkt irgendwann kommen muss und dass sich eine solche Ära der Erfolge nicht permanent weiterziehen kann, das war ja ohnehin klar. Aber dass es jetzt tatsächlich so schnell von diesem Status unter Guardiola, auch in der letzten Saison wurde man ja deutlich Meister, aber da hat man ja schon erste kleine Probleme in der Entwicklung gesehen, dass es jetzt im Endeffekt so schnell ging, dass man jetzt nach 7 Bundesligaspieltagen so viele Gegentore hat, beispielsweise wie Werder Bremen, hätte ich mich jetzt auch nicht zu denken gewagt. Es war klar, dass es irgendwann kommen musste, aber ich hatte vielleicht gedacht, dass man diesen Umbruch noch sehr gewissenhaft angeht, sehr gut angeht und dass man die Dominanz, zumindest national, noch länger aufrechterhalten kann. Aber jetzt sieht es eher so aus, dass wir zumindest in dieser Saison, je nachdem, was für Entscheidungen jetzt getroffen werden, zumindest eine sehr enge Meisterschaft werden.
Bei mir im Umfeld haben auch viele Kollegen gesagt, vor der Saison, der BVB wird Meister und oder RB Leipzig wird Meister und Bayern wird es richtig schwer haben. Aber ich konnte das irgendwie nicht wirklich glauben und ich bin da ganz bei dir, dass sich das so schnell so in diese Richtung entwickelt hat, ist jetzt doch ziemlich deutlich. Bevor wir reingehen in die Struktur des Podcasts, eine Frage, wo glaubst du, ist denn die Dominanz und diese spielerische Leichtigkeit auf dem Platz verloren gegangen? Hat man da einen Startpunkt?
Das ist eigentlich ein Entwicklungsprozess gewesen. Also man hat ja unter dem Pep Guardiola, der sehr auf Kontrolle, auf Dominanz aus war, wirklich fußballerisch viele Glanzmomente gehabt. Im Endeffekt hat es aufgrund vieler Faktoren nicht für den Champions-League-Sieg gereicht. Und jetzt haben wir sehr viele Spieler, die gerade jetzt in ihrer Prime sind oder die letzten guten Jahre haben. Und da war eigentlich davon auszugehen, dass man in der letzten Saison unter Ancelotti vielleicht diese Wucht aufgrund der verschiedenen Fehlspiele, dieses Ausscheidens in der Champions League, dass man die hat, wie man es damals vielleicht unter Heynckes hatte, dass eine Mannschaft über sich hinauswächst. Aber es wurden wohl von Anfang an schon Fehler gemacht. Also zum einen wurde der Umbruch nicht ideal angegangen. Das ist eine Sache, die sich jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre gezogen hat. Ich finde, Carlo Ancelotti, man darf nicht alles kritisch sehen, aber man muss auch eine Entwicklung sehen, dass es in der letzten Saison schon zähe Spiele gab, gerade in der Hinrunde, wo man einfach nicht so viel Spielfreude entwickeln konnte, was dann wieder kaschiert wurde durch das große 3:0 gegen Leipzig, wo die Bayern wirklich hervorragend gespielt haben. Also es ist ein schleichender Prozess gewesen, der mit den Missstimmungen in der Mannschaft zusammen jetzt in dieser Saison seinen Höhepunkt gefunden hat, dann im Endeffekt auch zur Entlassung geführt hat.
Wir gehen rein und fassen noch mal kurz die letzten Tage zusammen. Du hast gerade schon angesprochen, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, dieser Machtentreißung, nenne ich es jetzt einfach mal, hat dazu geführt, dass Carlo Ancelotti vor diesem Bundesligaspieltag, vor diesem siebten Spieltag schon entlassen wurde. Ganz kurze Zwischenfrage, gab es schon mal eine frühere Trainerentlassung für den FC Bayern in der Saison? Bestimmt, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Auch nicht. Also es gab wenige Entlassungen, die vor der Winterpause stattgefunden haben. Es gab welche. Aber ich glaube, Julia Lorand war mal sehr, sehr früh dran, aber ich glaube, Ancelotti war jetzt noch früher, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm.
Auf jeden Fall richtig früh und wer hätte gedacht, dass der FC Bayern der zweite Verein ist, der den Trainer entlässt. Ich glaube, da hätten sich dann die Wettquoten auch überschlagen. Ja, nochmal kurz deine Einschätzung zur Ancelotti-Entlassung. Richtig oder falsch?
Das hängt natürlich auch davon ab, wer jetzt als Nachfolger präsentiert wird, aber ich würde erstmal sagen, wenn man die Entwicklung sieht und tatsächlich die Dinge, die Berichte hört, die was intern vorgefallen sein soll, muss ich sagen, dass das auf jeden Fall passt. Und wenn man sich nur die sportliche Entwicklung ansieht, dann muss ich sagen, dass das auf jeden Fall auch eine Sache ist, die bemerkenswert war, denn dass so viele schwache Spiele zu Saisonbeginn stattgefunden haben, das habe ich auch nicht in Erinnerung gehabt. Ich denke, auch bis 3:0 gegen Anderlecht war schwach. Das Spiel gegen Leverkusen war bis auf ein paar gute Minuten schwach, obwohl man es am Ende so gewonnen hat. Man verlor in Hoffenheim, obwohl man sich da gar nicht so über unglaublich viel vorwerfen kann. Aber ich denke, man hat die Reißleine gezogen, um noch größeren Gräben innerhalb der Mannschaft vorzubeugen und um einfach jetzt auch vor der Länderspielpause schon die Möglichkeit zu haben, ein bisschen in Ruhe die Sache anzugehen und nicht sofort mit einer Entscheidung unter Druck stehen zu müssen.
Vor dieser Entlassung gab es ja dann auch ein großes Kicker-Interview, wo, glaube ich, auf 45 Seiten gefühlt der Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu Wort kamen. Und der eine hat darüber geredet, dass man die Millionen, die man hat, das Geld, das man hat, in Nachwuchsleistungszentren oder in das Nachwuchsleistungszentrum investiert, in die Jugend, um da wieder eine Achse aufzubauen. Und der andere sagt, man muss sich eher am Weltmarkt orientieren. Das war ja auch in den letzten Tagen so. Hat sich da dann auch hinter den Kulissen mit den beiden auch was angestaut? Und die haben dann gesagt, okay, wir schicken jetzt erstmal den Ancelotti vor, bevor es uns irgendwie mit der Kritik trifft?
Genau, also Carlo Ancelotti ist ja nicht alleine verantwortlich für diesen Kader, der jetzt im Endeffekt in dieser Saison zur Verfügung steht, sondern das spielen ja auch hinter den Kulissen Dinge eine Rolle. Die Bayern haben ja häufig genug kundgetan, dass sie wirklich Entscheidungen komplett mit dem kompletten Vorstand treffen, also dass da nicht nur der Trainer und vielleicht Hoeneß oder Rummenigge involviert sind, sondern dass da viele involviert sind. Michael Reschke hat man abgegeben, Salihamidžić geholt. Es ist einfach so, dass im Hintergrund auch vieles nicht richtig läuft und gerade Rummenigge und Hoeneß hat man manchmal das Gefühl, dass der eine ein Interview gibt und der andere fünf Minuten später genau das Gegenteil erzählt. Das ist natürlich
und die Problem. Stehen dabei dann nur ein paar Meter auseinander nach dem Spiel, ne? Also es ist auch
nochmal. Ja. Es ist wirklich, wirklich erstaunlich, wenn man so sich die Interviews anschaut, wer welche Dinge wann anspricht und es ist tatsächlich so, dass das auch häufiger schon kritisiert wurde und dass es natürlich jetzt ein Zeitpunkt ist, um grundsätzlich einen Schlussstrich zu ziehen mit dieser ganzen Thematik und jetzt quasi bei Null anzufangen. Da war die Ancelotti-Entlassung, passte dann natürlich auch diesen beiden Herren gut in den Kram, wenngleich ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass das durchaus der richtige Zeitpunkt war und dass man jetzt verstehen kann, dass die Reißleine gezogen wurde.
Sind das eigentlich jetzt auch nochmal, wir bleiben einfach nochmal bei diesen Hintergrundgeräuschen, Willy Sagnol, als Co-Trainer, jetzt Interimscoach, vielleicht möglicherweise auch als Platzhalter für Julian Nagelsmann, darüber wird spekuliert, das können wir nicht genau sagen. Vielleicht wird es ja auch Tuchel, aber darüber reden wir gleich noch. Hasan Salihamidzic als Sportdirektor, das sind zwei große Namen des FC Bayern, die spielerisch sich einen großen Verdienst gemacht haben und ja auch jahrelang als Markenbotschafter gearbeitet haben für den Club. Sind diese Entscheidungen irgendwie auch aus Romantik getroffen worden, vielleicht auch von Uli Hoeneß? Ich meine, der hat eine große Bindung zu beiden, aber die haben ja jetzt in der Vergangenheit nicht irgendwie, waren ja nicht auffällig, dass sie sportlich Kompetenz in diesen Führungspositionen hatten. Und ich meine, Salihamidzic macht jetzt auch eher nur so den Eindruck, dass er die Worte von Hoeneß da wiedergibt auf der Pressekonferenz. Das ist ein harter Tobak, aber so war das für mich nach der Trainerentlassung. Wie siehst du das?
Ich sehe Saniol und Salihamidzic, also beide Personalien, sind unterschiedlich. Saniol hat in Bordeaux damals als Trainer ein paar ganz gute Ansätze gehabt, auch wenn die ganze Liaison jetzt nicht lange gehalten hat, aber ihn ins Co-Trainer-Team zu holen, als jemanden, der die Mannschaft kennt, der die Abläufe im Verein kennt, fand ich jetzt überhaupt nicht dramatisch. Dass er jetzt natürlich in dem Berlin-Spiel die Verantwortung hatte und dafür vielleicht nicht unbedingt geeignet war, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber grundsätzlich ihn ins Co-Trainer-Team zu holen, sehe ich nicht wirklich kritisch. Kritischer sehe ich, wie du schon angesprochen hast, die Salihamidzic-Verpflichtung. Und ich glaube, dass sich Hoeneß damals mit seiner Aussage, dass man innerhalb der nächsten, glaube ich, 6 Wochen, hat er damals gesagt, einen neuen Sportdirektor präsentieren will, ein bisschen selbst unter Druck gesetzt hat und dann gesagt hat, dass ihm die Idee plötzlich kam mit dem Hasan Salihamidzic. Und ein bezeichnendes Bild, fand ich, war jetzt nach der Ancelotti-Entlassung, als Salihamidzic auf der Pressekonferenz saß und kein anderer von den beiden da war und er irgendwie dann von allen Seiten kamen irgendwelche Fragen und er stammelte sich teilweise was zusammen und hatte ein bisschen Schwierigkeiten, alles zu koordinieren. Man merkte, er war nervös, seine erste große Pressekonferenz in dieser Art nach einer Trainerentlassung und dann auch noch ohne Hoeneß und Rummenigge. Also da haben auch die beiden ihn ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und wenn man da wirklich ein bisschen spekulieren will und ein bisschen mit dem Finger in der Wunde stochern möchte, dann kann man sagen, dass das vielleicht schon ein Punkt ist, wo man sagt, Salihamidzic bald schon, dass man vielleicht schon einen Vorwand hat, um Hasan Salihamidzic in Kürze oder nach dieser Saison dann wieder abzusägen oder in ein anderes Metier abzuspeisen im Verein.
Ganz böse Zungen behaupten ja auch, die lassen den da jetzt das alles ausbaden, diese Kritik, damit erstmal nicht über die beiden diskutiert wird. Ne? Also ich möchte da nochmal vielleicht drauf zurückkommen. Ist das zu weit hergeholt oder könnte das auch Taktik sein?
Nein, das war ja genau das, worauf ich gerade hinaus will. Okay. Also es ist wirklich so, dass da vielleicht auch Taktik dahinter steckt, weil gerade neulich hat Philipp Lahm wieder ein Interview gegeben, hat gesagt, dass er einiges ändern würde, hat aber gleichzeitig gesagt, dass er sich eine Rückkehr in den Profifußball vorstellen kann und welcher Verein würde da in Frage kommen, das ist ja klar, also über Lahm werden wir vielleicht später auch nochmal reden. Ja. Es ist schon, glaube ich, der Fall, dass die beiden das Ganze doch mit ein bisschen Kalkül machen im Moment.
Das war aber auch dann mit Salihamidzic so, weil Hoeneß ja unbedingt dieses Vakuum füllen wollte, des Sportdirektorpostens, das hat er ja auch eingeräumt, dass sie das unterschätzt haben, nachdem Matthias Sammer weg war. Hasan Salihamidzic, glaubst du, dass der dann nach diesem Tohuwabohu und diesem Eindruck nochmal einen Job in der Bundesliga später bekommen könnte?
Das weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Vereine in der ersten und zweiten Liga, die interessante Entscheidungen treffen. Und wenn man bedenkt, welche Trainer nach katastrophalen Auftritten noch Jobs bekommen, dann würde ich das auf diesen Posten vielleicht auch nicht für unmöglich halten. Es ist natürlich auch problematisch, dass dieses Aufgabenfeld, das Sammer hatte, war wirklich koordinativ. Also er wusste wirklich, wie jeder Ablauf im Verein zu laufen hat, wie er das Ganze optimieren kann, wo er an den nötigen Stellschrauben zu drehen hat. Und dass man dann sagt, nach dem Sammer-Rückzug, dass man nach einer gewissen Zeit dann jetzt diese Position wieder besetzen möchte, um einfach wieder klare Strukturen zu haben. Aber kurz nach der Salihamidzic-Verpflichtung mit Reschke den Kaderplaner abgibt und wieder quasi eine unbesetzte Position hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Salihamidzic beides auf die Reihe bekommt im Moment. Das erschließt sich mir auch nicht. Dann hat man sich quasi, bevor man ein Problem überhaupt richtig gelöst hat, schon wieder das nächste eröffnet.
Manu, wir haben jetzt schon eine Viertelstunde über strukturelle Probleme beim FC Bayern geredet. Machen deswegen jetzt eine kurze Pause, um diese Probleme, diese Baustellen, die ja immer größer werden, auch auf das Sportliche, auf den Rasen zu übertragen. Natürlich wird da auch dann noch die Ära Ancelotti, naja, Ära kann man nicht sagen, die Trainerstation Ancelotti beleuchtet. Bis gleich hier bei meinsportradio und 90 Plus on Air.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir sind zurück mit dem Thema FC Bayern München, die Ancelotti-Entlassung, die Diskussion im Hintergrund, alles läuft irgendwie schief bei den Bayern, 5 Punkte Rückstand schon auf Borussia Dortmund, jetzt ist noch die Trainerfrage ungeklärt und auch Manu Behlert, der bei mir ist heute, hat angesprochen, dass sie ja mit Michael Reschke den Kaderplaner entlassen haben und dann ein nächstes Vakuum entstehen lassen haben. Dieses Vakuum am Sportdirektorposten nach Matthias Sammer hat wohl auch dazu geführt, dass es sportlich nicht mehr so läuft, dass die Spieler keine Bezugsperson so wirklich haben, weil sie diese in dem Trainer, der ja so gelobt wurde, dass er einen Weltkader führen könnte, die Spieler zu seinen Freunden machen könnte. Es geht jetzt in die Analyse der Probleme auf dem Feld. Und Manu, laut Kicker haben wir da auch einen Fitnessmangel. Ist das Training von Ancelotti veraltet gewesen oder nicht wirklich durchdacht? Was war da?
Also ich persönlich kann das seriös natürlich nicht einschätzen. Ja. Dazu müsste man viele Trainingseinheiten gesehen haben. Aber wenn die Spieler offensichtlich sich beim Vorstand beschweren über ein zu lasches Training und Aussagen fallen wie von Arjen Robben, dass der etwas zynisch gesagt hat, dass man in der D-Jugend seines Sohnes im Moment härter trainieren würde, dann muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, dass die Flut der Gegentore, die wir vorhin schon angesprochen haben, durchaus auch einen fitnesstechnischen Ansatz haben. Das kann sein. Das ist definitiv auch so gewesen, dass die Bayern jetzt in Berlin wieder nicht den Eindruck gemacht haben, in den letzten Minuten nochmal zulegen zu können. Das war auch gegen Wolfsburg so nach dem 2:2. Ich weiß nicht wirklich, ob da so viel dran ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass zumindest die Fitness nicht so hergestellt wurde, wie es die Spieler gerne hätten und dass man das vielleicht auch auf dem Platz dann gemerkt hat, dass die Spieler, die ein feines Gespür normalerweise für sowas haben, wann sie in welcher Minute nochmal zulegen können, wie sie nach welcher Belastung reagieren. Dass sie das dann, wie gesagt, bei Karl-Heinz Rummenigge angesprochen haben und dass der das dann auch mit dem Trainer kommuniziert hat und dass das aber offensichtlich nicht behoben wurde.
Irgendwie hatte ich auch persönlich das Gefühl, du kannst mich da gerne korrigieren, dass Ancelotti diesen Posten angetreten hat, genauso wie er auch Pep Guardiola so ein bisschen als Projekttrainer das bisschen gesehen hat. Guardiola hatte aber seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Herz rein gemacht und hat direkt auch versucht, Deutsch zu lernen, die Sprache zu beherrschen, hat mit den Spielern geredet, hat einen Javi Martinez vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult, hat sich um die Spieler gekümmert, viel mit ihm geredet, da wurde ja auch kritisiert, zu viel manchmal geredet, dass es schon fast genervt hat, aber dass der dann auch gesagt hat, er muss diese Sprache gar nicht mehr lernen, hat er wirklich seinen ganzen Elan da reingelegt in diesen Job beim FC Bayern?
Auch das ist nicht leicht zu beantworten, aber ja, ich denke schon, dass man gewisse Inhalte besser rüberbringen kann, wenn man zumindest ein passables Deutsch spricht und sein Deutsch auf den Pressekonferenzen war, wenn er denn mal Deutsch geredet hat, wirklich nicht so gut wie es bei Guardiola, aber auch der hatte, wenn er sich etwas in Rage geredet hat und schneller geredet hatte, auch mal mit zwischen den Sprachen hin und her gewechselt und hatte Aussagen, die man nicht ganz nachvollziehen konnte, aber bei Ancelotti, der seine Pressekonferenzen auf Englisch gehalten hat, war wirklich nicht zu merken, dass er sich wirklich groß für die deutsche Sprache einsetzt, dass er die lernen möchte. Und er sagte neulich auch etwas ironisch auf der Pressekonferenz, dass er nicht die Medienberichte nicht liest. Er liest keine Zeitung, weil er die Sprache nicht spricht. Und ja, das passt schon ein bisschen ins Gesamtgefüge, denke ich.
Es war auch alles immer so ein bisschen patzig, wie er auf die Kritik reagiert hat. Ne? Also hat dann alle Journalisten eingeladen, im Scherz nach der Saison bei ihm essen zu gehen und über Taktik zu reden. Wir essen jetzt zwar nicht zusammen, reden jetzt aber auch mal über Taktik und spielerische Weiterentwicklung. Die ist ja beim FC Bayern seit, ja gut, dann anderthalb Saisons, nicht ganz, aber seit diesem vergangenen Jahr überhaupt nicht zustande gekommen, ne?
Genau, es gab in der letzten Saison wirklich ein paar nette Ansätze, die gab es auch in dieser Saison, wie man gerade am Anfang der Saison gesehen hat, mit Kimmich und Tolisso auf der rechten Seite, die sich dann ergänzt haben, wenn Kimmich nach vorne gelaufen ist, dass Tolisso abgesichert hat. Das waren aber auch wirklich nur ein paar Ansätze, um ein paar Dinge auszuprobieren, um zu schauen, was man noch machen kann. Aber eine gesamtmannschaftliche Entwicklung sieht man nicht. Und ich finde auch, dass dazu noch kommt, dass junge Spieler wie Kimmich, Coman, also Kimmich wurde im ersten Jahr teilweise ignoriert, Coman hatte natürlich eine Verletzung, aber hatte dann auch nicht die Chance bekommen, sich irgendwie in den Rhythmus zu spielen. Also dass da ziemlich viel im Argen lag und man einfach so weitergemacht hat, wie man vorher gespielt hat und Ancelotti dachte, dass man mit zwei, drei Anpassungen im Team und ein bisschen guter Laune schon irgendwie das Ding schaukeln wird. Und es sah ja auch, wie gesagt, in der letzten Saison lange gut aus, obwohl wirklich viele Spiele und viele Phasen dabei waren. Das waren manchmal noch nicht ganze Spiele, sondern wirklich 20, 30 Minuten, in denen der FC Bayern sich komplett hat den Schneid abkaufen lassen. Dass sowas häufiger passiert, muss man auch merken und dann muss man auch definitiv gegensteuern taktisch und sich vielleicht langfristig was überlegen. Und vielleicht hat man beim FC Bayern auch gedacht, nach der letzten Saison, die ja im Prinzip gar nicht so schlecht lief, dass Ancelotti jetzt sich einen Plan überlegt hat für diese Saison, wie er das angehen kann. Aber die Vorbereitung verlief dann teilweise wirklich kritisch mit schwachen Spielen. Da war natürlich auch wieder ein gutes Spiel gegen Chelsea beispielsweise dabei. Aber es kann durchaus sein, dass er jetzt im Sommer schon, als die Spieler gesehen haben, es gibt keine neuen Ansätze, dass er da auch den einen oder anderen Spieler verloren hat.
Er hat die Spieler nicht nur auch deswegen verloren, glaube ich, sondern auch dass seine Art mit dem Umgang und die Kommunikation vielleicht auch zu locker war. Ne? Also die Leine war schon lang mit Renato Sanchez, der den Flug verpasste und das Training danach, als der Javi ohne Genehmigung beim Kletterausflug eine Schulterverletzung davontrug, dann Ribéry wirft das Trikot weg. Da gab es ja gar keine Maßnahmen gegen und das geht ja eigentlich gar nicht. Da machst du dich ja eigentlich mit lächerlich, oder wie siehst du das?
Ja, wenn es tatsächlich so war, wie berichtet wurde, aber ich gehe schon davon aus, dass viele der Berichte, die jetzt gekommen sind, richtig sind, dann ist es wirklich eine Tatsache, die nicht geht. Also man muss einen Spieler, der seinen Flug verpasst und danach das Training verpasst, zumindest sanktionieren. Man muss einen Spieler, der keine Genehmigung für einen Ausflug mit Kumpels hat und sich dabei verletzt, ebenfalls sanktionieren. Das sind keine drastischen Dinge, aber das sind Dinge, die man als Spieler nicht machen darf und das sind Dinge, die dann mit einer Geldstrafe sanktioniert werden müssen, damit man merkt oder damit auch die ganze Mannschaft merkt, man darf sich nicht alles erlauben. Die Spieler sollen ihre Freizeit genießen, das ist vollkommen klar. Die dürfen auch Ausflüge machen und die dürfen auch mal in die Heimat fliegen. Aber der Punkt ist, wenn sie dann nicht rechtzeitig zum Pflichttraining wieder zur Mannschaft stoßen, dann ist das quasi ein unentschuldigtes Fehlen vom Arbeitsplatz und das muss eben, wie gesagt, entsprechend sanktioniert werden. Und wenn die Spieler merken, dass das nicht der Fall ist, dann testet man vielleicht auch seine Grenzen aus und die Autorität geht vielleicht ein bisschen verloren beim Trainer.
Mhm. Was sagst du zu Ribéry nach dem Spiel, nach der Auswechslung gegen Wolfsburg war es, glaube ich, wo er das Trikot da wegwirft?
Das war gegen
Anderlecht. Ja, war gegen Anderlecht, stimmt, dass er auswechselt.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt zu hoch hängen würde. Das ist natürlich eine Geste, die sofort von den Medien ausgeschlachtet wird. Das ist nicht nur bei Ribéry so, das ist bei vielen Spielern so. Ich denke, primär war das aus der Emotion heraus, dass Ribéry einfach sauer war, dass er ausgewechselt wurde und gleichermaßen sauer war, dass die Mannschaft kein gutes Spiel absolviert hat. Mhm. Das kommt dann halt zusammen. Man darf sich nicht erlauben, aber ich denke, das wurde ein bisschen zu hoch gehängt, auch wenn es, wie gesagt, wieder ins Gesamtgefüge passt einfach.
ins Gesamtgefüge hat dann auch das Paris-Spiel gepasst, als letzter Mosaikstein sozusagen, wo das Puzzle dann fertig war und Carlo Ancelotti entlassen werden konnte. Aber diese Aufstellung vor dem Spiel, Hummels auf der Bank, Robben auf der Bank, Ribéry auf der Bank, Boateng gar nicht im Kader. Hast du dir nicht auch dreimal die Augen gerieben am Fernseher und den nochmal außen angemacht, als du das, oder konntest du das direkt realisieren?
Nee, das war ein bisschen schwierig. Ich habe auf UEFA.com die Aufstellung gesehen und dann habe ich gedacht, dass man da vielleicht den ganzen Kader aufgelistet hatte und da noch nicht so richtig die ersten Elf identifizieren konnte. Und dann, als dann ich die Aufstellung wirklich so gesehen habe, habe ich erstmal überlegt, was er jetzt genau vorhat. Natürlich muss man sagen, dass ein Boateng mit der Belastungssteuerung durchaus mal draußen sitzen kann, aber ihm wurde ja offenkundig nicht kommuniziert, dass er auf der Tribüne sitzt, sondern er ging davon aus, dass er im Kader steht. Darüber hinaus gab es zwar die Formschwächen von einem Ribéry und einem Robben, der jetzt im Moment auch nicht gerade bei 100% ist, aber man muss auch überlegen, wo diese Formschwächen herkommen. Also wenn die Mannschaft in ihrem Rhythmus ist, wenn die Mannschaft ein langfristiges Konzept verfolgt und wenn die Mannschaft gerade wirklich gut drauf ist, dann haben solche Top-Spieler keine schwache Form, zumindest nicht in dieser Häufigkeit. Also dass ein Ribéry und ein Robben fit sind, beide in richtig schwacher Form sind, das gibt es selten. Mhm. Und ich denke, auch in Berlin hat man wieder gesehen, dass beide im Moment nicht das leisten, was sie eigentlich können. Mhm. Und deswegen war die Aufstellung im Endeffekt auch durch die fehlende Entlastung von Thiago, wo man hätte über Rudi nachdenken können, insgesamt wirklich fragwürdig. Und er wollte neue Impulse setzen und das ging ja nach hinten los.
Was glaubst du denn jetzt sportlich gesehen, wird sich die Mannschaft dann nochmal selber auch mal zusammenraufen und sagen, hey, wir wissen nur, dass wir Meister werden können, lassen wir jetzt mal die ganzen Unruhen und diese ganzen Eiteleien untereinander auch mal sein? Bist du da guter Dinge? Ich meine, wir reden ja immer noch vom 7. Spieltag und es ist noch alles eng beieinander.
Ja, es werden noch sehr viele Punkte vergeben. Ich denke schon, dass es der Fall ist, dass dieser Schnitt jetzt auch der Mannschaft gut tun kann. Nicht nur der Schnitt, Carlo Ancelotti ist entlassen, sondern auch der Schnitt. Wir haben jetzt 2 Wochen Länderspielpause. Für den einen oder anderen geht es fast um gar nichts mehr. Die deutschen Nationalspieler sind quasi schon so gut wie durch. David Alaba bleibt nach der Verletzung gleich ganz zu Hause. Es sind tatsächlich auch einige Spieler schon in München und falls tatsächlich hier auch schon der neue Trainer präsentiert wird, denke ich, dass es durchaus der Fall sein wird, dass das so ein neues Gefühl gibt und dass das Mannschaftsgefühl davon auch profitieren kann. Ob jetzt zwischenmenschlich innerhalb der Mannschaft, da wurde ja auch mal gemunkelt zwischen Lewandowski und Robben, dass die sich manchmal nicht mal angucken. Ob da jetzt was kaputt ist, das kann man auch schwer einschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt quasi die Mannschaft das Ganze als Neustart sieht und in den nächsten 2-3 Wochen beginnt, sich wieder aus diesem Loch herauszuziehen.
Das war auf jeden Fall für diesen Themenblock, also Analyse der Probleme auf sportlicher Ebene, ein gutes Schlusswort. Mein Gott, was ist denn heute los? Schon spät, müssen wir gleich ins Bett noch, ne? Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause, noch nicht ganz ins Bett geht's, aber hört einfach zu, was mein Sportradio euch jetzt hier ein bisschen zu erzählen hat. Wir melden uns gleich wieder und dann reden wir über zukünftige Personalien, sowohl Trainer als auch Sportdirektor.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Da sind wir wieder zurück bei 90 Plus On Air, der Fußballpodcast für den internationalen Fußball. Heute aber mit Manuel Behlert geht's um den nationalen Fußball und zwar um einen spezifischen Verein, um den FC Bayern München, den Rekordmeister der Bundesliga. Das Nonplusultra, so war es zumindest die vergangenen Jahre. Jetzt bröckelt's so ein bisschen an der Säbener Straße. Carlo Ancelotti wurde entlassen. Ja, und jetzt steht man da. Wer wird's? Man ist ja sozusagen, oder man hat ja zugegeben, dass Julian Nagelsmann irgendwann schon an der Säbener Straße gerne gesehen werden würde. Der ist ja auch nicht abgeneigt. Aber das wird natürlich eine Herkulesaufgabe, Manu, den, oder das ist ja fast nicht möglich, den jetzt in der Saison loszueilen da von Hoffenheim, wenn die auch auf zwei sind und der dann noch Vertrag hat.
Das stimmt. Ich denke vor allem auch, dass der FC Bayern mit Hoffenheim eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hat und man das nicht durch sowas gefährden möchte. Zumal Nagelsmann jetzt erstmal auch auf sich selbst schauen muss, sammelt erste Erfahrungen im Europapokal. Ihm wird es wahrscheinlich auch ganz gut tun, wenn er die Saison in Hoffenheim beenden kann und vielleicht sogar auch noch ein, zwei Jahre weiterhin in Hoffenheim trainieren kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er erneut den Europapokal erreicht mit Hoffenheim. Der Saisonstart zumindest in der Bundesliga war gut. Er hat ein paar neue Ideen, hat natürlich im Moment ein immenses Verletzungspech und einfach, glaube ich, zu viele Gedanken, die ihn gerade in Hoffenheim beschäftigen, bevor er sich irgendwie mit dem FC Bayern beschäftigt. Natürlich ist es in Zukunft eine Option, die Bayern verfolgen muss. Und Bayern muss auch den Kontakt mit Nagelsmann in den nächsten Jahren weiter halten, sich weiter austauschen. Aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Und ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, den Trainer mitten in der Saison aus seinem Vertrag zu kaufen, da jetzt offensiv vorzugehen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil Nagelsmann sich, glaube ich, auch selber noch ein bisschen als Trainer entwickeln möchte im Europapokal, da vielleicht auch den Siege einfahren möchte und in der Bundesliga sich noch weiter zu festigen, generell in der Branche zu festigen, dass aus diesem Hype auch eine Beständigkeit wird. Dann haben wir noch eine andere Möglichkeit. Willy Sagnol, der bleibt jetzt erstmal bis zum Sommer und dann gibt's einen neuen Coach, weil Lothar Matthäus, der Experte von Sky, hat ja auch gesagt, dass er sich ziemlich sicher sei, dass die Bayern und Hoeneß Rummenigge sich viel Zeit lassen würden. Wie siehst du das? Machen die das oder gibt es eine schnelle Entscheidung wie auf dem Sportdirektorposten?
Naja, Uli Hoeneß hat ja gesagt, da wären wir wieder bei der gleichen Aussage wie beim Sportdirektorposten, dass er schon in zwei Wochen eine Lösung präsentiert möchte. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er das sagt, zumindest jetzt sagt, ohne dass es da schon einen konkreten Plan gibt. Also ich glaube nicht, dass Willy Sagnol wirklich ein Kandidat ist, um das bis zum Sommer durchzuziehen. Ich glaube auch, dass dieser Übergang das falsche Signal für die Mannschaft wäre, wenn man jetzt im Oktober sagt, okay, gucken wir mal, was jetzt bis zum Sommer da noch passiert mit Willy Sagnol und schauen mal, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht auch nicht, dass man dann quasi die Saison wegwirft. Das können sich Spieler in einem Alter, in dem jetzt einfach auch Robben, Ribéry mitunter sind, das können sich diese Spieler nicht leisten. Es ist vielleicht gerade nach der Ribéry-Verletzung vielleicht seine letzte Saison, in der er noch wirklich was erreichen kann, wo er wirklich einen großen Anteil hat. Und ich glaube, das wäre ein absolut falsches Signal und das würde in der Mannschaft nur zu noch mehr Unruhe führen.
Wäre Thomas Tuchel das richtige Signal? Ich meine, ist ja auch nicht unumstritten, dass dann die Stimmung innerhalb der Mannschaft besser werden würde, ne? Zumal da auch noch ein Mats Hummels ist, mit dem er ja auch sich in seiner Zeit beim BVB ordentlich gefetzt hat und ja mal nicht unbedingt gut auseinandergegangen ist.
Ich glaube einerseits, dass Thomas Tuchel und Mats Hummels menschlich doch in der Lage sind, das, was mal war, zu vergessen, sich auszusprechen und neu anzufangen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel aus seiner Zeit in Mainz und Dortmund nichts mitgenommen hat und nicht gelernt hat. Also wie er sich fußballerisch und taktisch weiterentwickelt, so entwickelt er sich im Normalfall auch menschlich weiter. Natürlich ist es ein Punkt, dass mit den Altpartien Hoeneß und Rummenigge im Hintergrund und einem Thomas Tuchel, der eine klare Meinung hat und auch einen gewissen Einfluss haben möchte, dass da Potenzial besteht, sich auch mal in die Wolle zu bekommen. Aber ich denke, wenn die Mannschaft grundsätzlich bessere Leistungen zeigt, die Resultate besser werden und man wieder ein Konzept erkennt und man eine Entwicklung erkennt, dass man dann auch es deutlich leichter hat, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Über die fachliche Kompetenz von Thomas Tuchel braucht man überhaupt nicht diskutieren. Also wenn er in der Vergangenheit, ich bin jetzt nicht der allergrößte Dortmund-Fan, aber wenn er in der Vergangenheit über Fußball geredet hat, habe ich das immer sehr gerne angehört und Man merkt einfach, dass er sich mit voller Akribie mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Fußball beschäftigt, mit seiner Mannschaft beschäftigt und auch immer wieder dazu lernen will. Und ich kann mir vorstellen, dass er die Chance, sofern es sie gibt, beim FC Bayern unterzukommen, jetzt nach einer gewissen Pause, wo er auch sich mit dem Weltfußball beschäftigen konnte, mit der Entwicklung beschäftigen konnte, dass er die gerne nutzen möchte und dass er das auch in den Gesprächen, die es ja laut Sportbild unter anderem derzeit gibt, auch so kundtut.
Meinst du denn, der wird dann auch aktiver auf Twitter? Ich meine, Ancelotti hat ja eigentlich fast nach jedem Spiel was gepostet.
Ja, weil bei Tuchel ist ja im Moment nicht viel los.
Nee, also. Gar nichts, ne? Deswegen, wenn er zum FC Bayern kommt, Hashtag Mia San Mia und dann geht das doch, oder?
Also, ja, dann hat er auf jeden Fall wieder ein bisschen Zeit zu twittern und hat er ein paar nette Motive, die er fotografieren kann.
Ja, kann er vielleicht noch das Social Media Team einbinden, weiß ich nicht. Können ja auch ein bisschen was für den machen.
Ist Bayern ja sehr aktiv.
Ja, eben. Und mit Bayern TV haben sie auch noch optimale Bilder. Kann man ja mal einen Screenshot machen, dann ist das doch geritzt. Nein, gehen wir mal wieder zurück zum Ernst der Dinge. Glaubst du denn von der Philosophie, also zum Beispiel Pete Gottschalk von der Funke Sportgruppe hat gesagt, dass Tuchel jetzt eigentlich so der Einzige wäre noch auf dem Markt, der irgendwie dieses, was Guardiola angefangen hat, beenden kann. Und beenden, Entschuldigung, falsches Wort, aber weiterführen kann.
Das ist richtig, es ist ja sowieso kaum ein Trainer auf dem Markt im Moment, der das Niveau hat. Also mir fällt außer Tuchel im Prinzip kaum einer ein. Ich finde, Luis Enrique ist jetzt auch beim Barcelona gerade gegen Ende seiner Zeit nicht wirklich positiv aufgefallen.
Ja, und schon wieder ein Trainer, der kein Deutsch spricht und so. Ne?
Also. Genau, das ist auch noch ein Punkt. Ich glaube, dass man bei Hoeneß und Rummenigge jetzt aus den Fehlern, also Fehler war es ja im Prinzip nicht, sondern das war eine Entwicklung, die sich da ergeben hat bei Ancelotti, dass man das aber auch im Hinterkopf behält. Und das einfach, also es besteht einfach eine unglaublich logische Lösung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man die forciert und dass das jetzt wirklich der Trainer ist, der auf dem Markt ist, der nie gesagt hat, hier Bayern kann ich mir nicht vorstellen und der einfach, wie du schon sagst, von der spielerischen Leistung, die seine Mannschaft in Dortmund abgeliefert hat, ist es schon jemand, der viel Wert auf Technik legt, viel Wert auf Pressing legt, der den Ball sehr schnell wiedergewinnen möchte, das Spiel kontrollieren möchte, aber sich auch anpassen kann, sich auf den Gegner einstellen kann. Und ich denke, mit noch mehr Möglichkeiten als in Dortmund, jetzt was das Finanzielle angeht, was das Umfeld angeht, noch nicht mal was die Talente angeht, weil da hat er in Dortmund ja ein Repertoire, das war fast unermesslich, aber er kann hier auch seine Vorstellungen, denke ich, verwirklichen, nicht nur fußballerisch, sondern auch was dann den weiteren Strukturen angeht und was den Kader angeht.
So ein bisschen höre ich dabei raus, dass du schon Bock auf ihn hast, oder?
Bei Bayern? Ja, selbstverständlich. Ich denke, man muss gucken, was er in Mainz erreicht hat, was er in Dortmund erreicht hat. Und auch wenn die Stimmung in Dortmund vielleicht nicht überragend war, er hat gute Leistungen im Europapokal abgeliefert, hat in München gewonnen, im DFB-Pokal-Halbfinale, hat den DFB-Pokal im Endeffekt auch gewonnen. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine schlechte Bilanz war, die er in Dortmund hatte. Und wie gesagt, wenn er sich menschlich, wovon man ausgehen kann, weiterentwickelt hat und jetzt auch noch fußballerisch gute Ideen hat, die er vorher schon hatte, und wenn er das jetzt auch auf den FC Bayern ummünzen kann und sein Spielziel da schnell implementieren kann, warum soll ich mich da nicht drauf freuen?
Ja, auf jeden Fall. Hättest du denn vielleicht noch irgendwie einen anderen auf der Liste, den wir jetzt so in den Medien vielleicht gar nicht gehört haben und auch noch gar nicht drüber geredet haben?
Nee, irgendeinen Überraschungskandidaten hätte ich jetzt auch nicht. Also wie gesagt, es liegt auf der Hand mit Tuchel und auch ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe ein bisschen nachgedacht, wer noch irgendwie auf dem Markt sein könnte, wer noch eine Option wäre, aber da ist niemand, der gerade keinen Verein hat und dementsprechend bleibt eigentlich nur Tuchel oder die unwahrscheinlichen Lösungen.
Wir haben ja unter der Woche auch einen Artikel rausgebracht, was dem FC Bayern fehlt und was Thomas Tuchel dem FC Bayern geben kann. Vielleicht kannst du das kurz und knapp dann auf den Punkt bringen, diese Frage. Was fehlt und was kann Tuchel bringen? Du hast es schon ein bisschen angerissen, aber...
Ja, es fehlt eine klare strukturelle Ausrichtung, also die Weiterentwicklung im Kader, wie wir schon gesagt haben, sowohl individuell als auch spielerisch ist einfach zu kurz gekommen. Es wurden Spieler nicht genügend weiterentwickelt. Der Kader ist ein bisschen zu klein. Wir haben jetzt im Prinzip nur noch zwei Flügelspieler im Kader nach dem Ribéry-Ausfall. perspektivisch wurde jetzt auch noch nicht viel geholt. Also wir haben jetzt sehr Schnapp, zwar einen Spieler verliehen, der aber jetzt in Hoffenheim auch so seine Schwierigkeiten hat, immer wieder kleine Blessuren, bekommt keine Konstanz in seine Leistungen dadurch. Und Nagelsmann sagt, er muss taktisch noch einiges aufholen. Und das sind so Dinge, wir brauchen einfach wieder eine klare Linie. Die kann aber ein Trainer nicht alleine bringen. Also ein Trainer kann dafür sorgen, dass die Mannschaft fußballerisch sich weiterentwickelt, dass die Mannschaft ein klares taktisches Ziel hat, was sie verfolgt und dass die Mannschaft wieder erfolgreicher und stabiler wird. Aber das ist, wie gesagt, nur ein wichtiger Bestandteil, den Tuchel definitiv bringen kann, den Tuchel definitiv auch schaffen kann, aber es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also Tuchel ist ein wichtiger Bestandteil in der Zukunftsplanung von Bayern oder wäre, wir müssen ja noch vom Konjunktiv reden, wäre ein wichtiger Bestandteil. Mhm.
Und ein anderer Bestandteil, du hast mir natürlich jetzt eine wunderbare Vorlage für die Überleitung gegeben, wäre dann auch der Posten des Sportdirektors. Das Zusammenspiel zwischen den beiden, die sind ja am nächsten dran an der Mannschaft oder sollten es zumindest sein, das ist schon elementar. Das hat mit Sammer und Guardiola hervorragend funktioniert. Und wie wäre das denn Lahm und Tuchel? Könnte das funktionieren mit dem Philipp Lahm?
Ja, ich denke, dass Lahm und Tuchel einfach... Also ich stelle mir vor, wie Guardiola und Sammer über Fußball geredet haben, dann stelle ich mir vor, wie Salihamidžić und Ancelotti über Fußball geredet haben und dann stelle ich mir vor, wie Tuchel und Lahm über Fußball reden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden, oder ich bin mir sicher, würde ich schon sagen, dass die beiden auf einer Wellenlänge sind und dass die beiden auch weiterdenken können und nicht nur die aktuelle Situation im Blick haben, sondern wirklich auch langfristig denken. Lahm hat früher schon in Interviews gesagt, dass die langfristige Ausrichtung des Vereins wichtig ist, gerade wenn Spieler wie er selbst, Xabi Alonso, Ribéry und Robben binnen kürzester Zeit aufhören, dass man da einen klaren Plan in der Schublade haben muss und der fehlt im Moment ganz eindeutig, wenngleich das mit der Lahm-Nachfolge relativ gut gelöst wurde, aber so richtig Masterplan scheint man im Moment nicht zu haben und ich denke, dass wenn Lahm zusätzlich zu Tuchel auch noch in den Verein integriert werden kann, dass wir dann wieder vor einer Zeit stehen, auf die man zumindest positiv blicken kann.
Es ist für dich dann auch, ich meine, Hoeneß und Rummenigge, die haben ja auch was im Köpfchen, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Und die wissen ja auch, dass sie ihren Umbruch einleiten müssen. Auch persönlich werden sie ja nicht ewig da an der Spitze sein können, müssen ja auch irgendwann mal sich zur Ruhe setzen. Glaubst du denn, dass die jetzt schon, dass man das nicht irgendwie so machen könnte, den Lahm jetzt so zu installieren? Und dann ja, ihm irgendwie Stück für Stück an die Mannschaft und an dieses Umfeld ranzuführen, ihm immer wieder mehr Kompetenzen zu verleihen und irgendwann dann ist Lahm autark und Hoeneß und Rummenigge können sich dann zurückziehen. Wäre das nicht dann dieser dritte logische Punkt neben Lahm installieren und Tuchel holen?
Genau, das Wichtigste daran ist eigentlich, dass Hoeneß und Rummenigge erkennen, dass sie mit dem bisherigen Weg nicht nur was den Trainer angeht, sondern was die grundsätzliche strukturelle Entwicklung angeht, dass sie da bis jetzt falsch liegen, dass sie da einen Fehler machen. Dass man das beim Trainer gemacht hat, das erkennt man, deswegen hat man es jetzt bereinigt. Aber das ist, wie gesagt, nur der erste Schritt, die erste kluge Entscheidung. Jetzt müssen noch viele weitere folgen. Also erstmal muss ein guter Trainer installiert werden, dann muss Philipp Lahm irgendwie in den Verein eingebunden werden und dann müssen die Kompetenzen, wie du schon sagst, auf Lahm langsam verteilt werden. Aber ein Philipp Lahm kommt keinesfalls ohne Mitspracherecht, weil er hat ja bereits angekündigt, er würde im Management einiges ändern, hat auch gesagt, dass er in Uli Hoeneß nicht unbedingt seinen Lehrmeister sieht, sondern dass er auch Verhandlungen von Uli Hoeneß mitbekommen hat und da nicht immer der gleichen Meinung wäre. Also es ist noch ein harter Weg, aber wenn tatsächlich die Größen Hoeneß und Rummenigge erkennen, dass sie einen Fehler gemacht haben und sich gemeinsam auf eine gute Neuausrichtung in der Umbruchsgeschichte einigen und dann noch mehr Kompetenzen hinzuholen, also dann sieht es wieder sehr gut aus. Aber das ist, wie gesagt, da muss noch viel Wasser die Isar runterfließen, bis wir soweit sind.
Ja, das ist alles sehr theoretisch, das stimmt, aber vielleicht auch einfach realistisch. Ja, und Manu, vielleicht ist es auch wichtig, dass sich Rummenigge und Hoeneß beziehungsweise der ganze Verein eben auch dieser ganz harten, fundierten, kritischen Analyse hingeben. Ne? Und dass man da aus dieser Traumwelt, die man hatte, oder diese Komfortzone jetzt einfach auch mal rausgehen muss und sich vielleicht auch eingestehen muss, 100% in jedem Spiel, auch als Mannschaft, die ist da nicht frei von Schuld, ist meine Meinung, sich da mal wieder drauf zu besinnen, dass man nicht in einer anderen Sphäre spielt, sondern immer noch als Mitglied in der Bundesliga.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Jetzt ist ja Zeit in der Länderspielpause, also man kann wirklich jetzt viel intern bereden, man muss nicht von Mikrofon zu Mikrofon hüpfen, man hat keine Auswärtsfahrten, keine Verpflichtungen, man kann wirklich intern die ganze Sache aufarbeiten und deswegen ist der von am schon Beginn so des Podcasts angesprochene Zeitpunkt so gut, weil jetzt Zeit ist, jetzt kann man miteinander reden in Ruhe, es ist noch nichts verloren, wir haben 7 Spieltage rum, jetzt geht's gegen Freiburg danach, dann haben wir Celtic, und dann geht's gegen Leipzig, zweimal in kürzester Zeit. Also bis dahin müssen die Lösungen präsentiert werden. Aber ja, wie du schon sagst, jetzt kann man analysieren und jetzt muss man die richtigen Schlüsse ziehen, damit man einfach sich auf einen Weg begibt, der wieder sehr erfolgreich oder zumindest erfolgsversprechend ist, weil garantieren kann man es eh nie.
Manu, wir haben jetzt viel über Probleme, Lösungen, Analysen gesprochen, wie so die Zukunft aussehen könnte. Fehlt dir noch was oder hat man da erstmal so ein bisschen sich von der Seele was gesprochen?
Ich denke, soweit haben wir alles Wichtige besprochen. Das alles Weitere ist ja jetzt erstmal im Konjunktiv zu sehen. Wenn eine schnelle Verpflichtung von Tuchel da ist oder einem anderen Trainer, je nachdem, wer weiß, was geplant wird, dann kann man weiter spekulieren und kann hat wieder einen Baustein mehr oder wieder einen Baustein mehr als Grundlage für die Spekulation und dann kann es weitergehen.
Ach, aber schön aus neutraler Sicht. Spannende Bundesliga da oben an der Spitze. Viel Diskussion auch um den Meisterschaftskampf, um den Videobeweis. Und wir können einfach immer stundenlang drüber quatschen und es wird nie langweilig. Genau das haben wir heute über den FC Bayern gemacht. Neben mir, Christian Hoch, war Manuel Behlert, talentfrei 92 auf Twitter zu Gast. Manu, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Jawohl, gerne wieder dabei.
Sehr schön. Ja, und dann euch jetzt da, wo auch immer ihr diese Folge hört, viel Spaß dabei. Fleißig bewerten auf iTunes, auf Twitter. Schreibt uns einfach eure Meinung. Was haben wir gut angesprochen? Was können wir noch verbessern? Darüber würden wir uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Dann noch erstmal eine erholsame Länderspielpause und bleibt sportlich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.